Ich war zu Gast im Adding Value Early Podcast von Arnas Bräutigam und habe mit ihm über Mitarbeiterbeteiligung im Startup gesprochen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Folge Nummer 93 angesagt und zwar mit einer Spezialfolge zu einem besonderen Thema. Heute geht es um Mitarbeiterbeteiligung, nur darum. Und dazu habe ich einen Experten mitgebracht, Daniel Winkler. Er ist Virtual CFO und kennt sich bestens mit dem Thema aus, unter anderem aus der Beratung. Und Daniel, gleich mal am Anfang. Was ist so der dümmste Fehler bei Mitarbeiterbeteiligungen, den man als Founder ungefähr machen kann?
Hallo Arnos, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Boah, und dümmste Fehler, ich glaube, es gibt gar nicht den dümmsten Fehler, es sei denn, du nimmst alle deine Anteile, verschenkst die, aber selbst das mag ja gar nicht mal mit Dummheit zu tun zu haben. Es gibt aber total viele Fehler, die ich sehe und über die wir heute vielleicht auch sprechen. Und der allererste ist, dass du dieses Thema, dich nur am Rande mit diesem Thema beschäftigst und meinetwegen von Agessi oder über ChatGPT oder sonst wo dir irgendeinen Vertrag generierst und sagst, jetzt habe ich eine Mitarbeiterbeteiligung, die gebe ich den Mitarbeitern raus. Und
warum? Was ist das Problem daran? Sind die Verträge nicht gut?
Also das erste Problem ist, dass viele die Verträge überhaupt nicht verstehen. Da stehen so viele juristische Fachtermini drin und wenn man nicht gerade Jura studiert hat und dann auch noch fit im Gesellschaftsrecht ist, dann kann man da viele Fehler machen, die einen später wieder auf die Füße fallen. Sei es in der nächsten Finanzierungsrunde, weil dann die Investoren sagen, boah, bevor du das Ding da nicht wieder aufgeräumt hast, du hast deinen Mitarbeitern viel, viel zu viel gegeben, brauchen wir nicht investieren, brauchen wir hier nicht weiterreden. Räum das erstmal auf. Richtung Mitarbeiter finde ich einen der größten Fehler ist, dass man dann dieses Papier nimmt und wir reden hier meistens über 30 Seiten, gibt das dem Mitarbeiter und sagt, jetzt freu dich, du bist jetzt beteiligt. Und ich sage immer, das ist wie eine gausche Normalverteilung. Du hast dann 5% Leute, die lesen das, die stellen Rückfragen und du hast 5% Leute, die nehmen das und ja, legen es irgendwo hin und finden es auch nicht wieder, wenn es dann gebraucht wird und dazwischen ganz viele Schatten und Licht. Aber wie nimmst du denn dann bitte deine Leute mit? Weil du hast ja ein Ziel, was du mit der Mitarbeiterbeteiligung verfolgen willst. Und diese Strategie fällt immer rüber, weil alle denken, mit dem juristischen Papier ist es getan. Und das ist für mich eigentlich der größte Fehler. Und zwar, was will ich denn erreichen mit einer Mitarbeiterbeteiligung? Ich möchte Commitment erreichen. Wir haben eine gemeinsame Story, dass wir sagen, wenn wir unser Unternehmen groß machen und einen richtig guten Exit, dann ist auch egal, dass du die letzten 3 Jahre hier für ein Fünftel deines vorigen Gehaltes gearbeitet hast, weil unser Ziel ist, richtig erfolgreich zu sein. So.
Muss man die Leute besser mitnehmen und nicht nur sozusagen das Papier unterschreiben, sondern da muss man auch ein bisschen strategischer denken und darüber unterhalten wir uns sehr gerne gleich nochmal. Aber sag doch mal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer deinen Background, wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema so intensiv zu beschäftigen?
Ja, Anders, du hast mich gerade schon vorgestellt als Virtual CFO, das ist mein Brot- und Buttergeschäft. Ich habe mal klassisch angefangen bei PwC als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, bin dann auf die andere Seite gewechselt, war 11 Jahre CFO von einer großen IT-Beratung mit über 500 Mitarbeitern, haben selber viel M&A gemacht, Unternehmen gekauft, haben auch viel mit Mitarbeiterbeteiligung experimentieren wollen. Wir waren börsennotiert in Schweden, also die Mutter. Das heißt, einige hatten Aktien, andere hatten ein klassisches Bonussystem. Das war hochkomplex. Also das kennt man so aus der Beratung, dass wenn du viele Stunden schrubbst, dann kommt viel Bonus dabei raus. Und dann sind die ganzen Fragen wie, was ist, wenn ich krank bin, wenn ich Elternzeit habe, wenn ich aus irgendwelchen anderen Gründen in ein Projekt gesteckt werde, was jetzt nicht so wirklich performt. Und da musste irgendwie eine Lösung her. So, und dann bin ich auf die andere Seite gewechselt, beziehungsweise nach der Übernahme habe ich mich selbstständig gemacht in der Davicon. Und dann kam diese Frage ständig im Rahmen dieser virtuellen CFO-Rolle wieder zurück. Und ich bin da total ehrlich, ganz am Anfang, als es dann hieß, ja, wir überlegen ESOPs und VSOPs einzuführen, wusste ich selber erstmal gar nicht, was das ist. Ne, habe ich jemanden, ich habe immer hier so einen Notizblock liegen, dann habe ich mir das aufgeschrieben, weil es fuchst mich immer, wenn ich irgendwas nicht weiß und habe mich in das Thema eingearbeitet. Und dann habe ich gedacht, wenn ich doch jetzt für mich diese Frage beantwortet habe, dann schreibe ich jetzt einen Blogpost dazu und beantworte auch allen anderen die Fragen. dann war es schon mal auffindbar und dann kamen immer mehr Fragen. Das heißt, wenn ihr jetzt auch, was wir heute besprechen, nochmal nachlesen wollt, könnt ihr mal auf die Davicon-Seite gehen. Da sind sehr viele Posts auch zur Besteuerung von Anteilen und so weiter. Hurdle Shares etc. Ja, und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil es so diese drei Aspekte hat, die mich am meisten interessieren. Ne? Zum einen hat es immer was zu tun mit Strategie und Management. Wie mache ich es eigentlich richtig, damit ich meine Leute mitnehme, dass ich diese Strategie erfolgreich zu sein, mein Unternehmen groß zu machen, eine gute Marge zu erzielen, auch nicht nur den Exit-Case, sondern auch den Case, dass ich bootstrappe und richtig erfolgreich bin und alle partizipieren lasse. Dann der zweite Aspekt Gesellschaftsrecht, weil das immer irgendwie mit reinspielt. Liquidationspräferenzen hier, Hurdle-Shares da. Irgendwo ist immer ein Investor, der noch irgendwie eine Sonderlocke hat und das musst du verstehen. Und das dritte ist die steuerliche Komponente. Ne? Wie kann ich es eigentlich so geschickt dann auch machen, dass am Ende vielleicht auch jemand, so ein Late-Founder, der schon etwas dazukommt, vielleicht nicht die Steuern zahlen muss, die ihm gleich das Genick brechen, nur weil die letzte Runde sehr hoch war. Welche Lösungen haben wir da? Das sind das Spezialthemen. Und das macht es so spannend, dass am Ende wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen sind und mit der Finnshare eine Verwaltungssoftware geschrieben haben, SaaS-Software, mit der ich den ganzen Kram, diese 30 Seiten, auch so verwalten kann, dass es ein Mitarbeiter versteht und dass ich immer alles im Zugriff habe, mein Cap-Table immer sauber ist und so weiter.
Okay. Also relativ vollumfänglich. Ja, vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück zum Thema Motivation. Warum mache ich das überhaupt? Ich denke, es gibt einige Founder, die sagen von Anfang an, ich will, dass mein Team beteiligt ist am Erfolg, gar nicht so sehr wegen dem Riesen-Exit oder um ihnen dann weniger Gehalt zahlen zu können, sondern einfach, weil der sagt, ich möchte, dass das Team profitiert, wenn wir profitieren. Dann gibt es vielleicht wieder Founder, die sagen, boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber meine Investoren fordern das jetzt muss ich das machen. Was ist, würdest du sagen, eine gute Motivation, eine gute Ausgangslage, um sich mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung zu beschäftigen? Was muss man sich da noch für Gedanken machen? Grundsätzlicher Natur.
Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn man da schon am Anfang sich diese Gedanken macht. Weil ich hatte ja eben gesagt, es gab diese Bonusmodelle, viele Stunden schrubben, dann verdienst du auch viel, schrubbst du wenig, verdienst du wenig. Und das trifft für mich aber nicht den Kernpunkt der Mitarbeiterbeteiligung, weil du bist ja in einem Unternehmen, ganz viele unterschiedliche Charaktere und wer leistet jetzt viel und wer wenig? Ne? Das ist immer die Frage, ist jemand, der das Büro putzt, weniger wert als jemand, der in der Geschäftsführung sitzt? Wenn das Büro nicht geputzt wird und keiner mehr gern zur Arbeit geht und die Ratten durchs Büro laufen, auch nicht so gut, wenn Kunden kommen. So, und von daher finde ich schon gut, einen Ansatz zu finden, wo alle partizipieren in unterschiedlichen Abstufungen. Deswegen ist es auch gut, sich von Anfang an Gedanken zu machen. So, jetzt ist es gerade, wenn wir über Startups sprechen, Scale-Ups, ja so, dass meistens, selbst wenn die gebootstrapped sind und vielleicht nicht einen IPO planen oder nicht unbedingt den Exit vor Augen haben, es ja trotzdem so ist, dass an der Anfangszeit wenig Liquidität da ist. So, und ich trotzdem Leute motivieren möchte, die vielleicht aus dem Konzernumfeld kommen, die vielleicht gute Kontakte mitbringen, auch externe, und sage, wie kann ich die denn jetzt einkaufen, ohne dass ich denen 10.000 Euro im Monat zahlen muss. Und da kann es Modelle geben, wie zum VSOP, zum virtuelles Optionsmodell oder Phantom Stocks, wo man sagt, okay, pass auf, ich verschiebe diese Zahlung in die Zukunft und auch nur für den Erfolgsfall. So, das macht für mich eigentlich schon am Anfang Sinn, sich zumindest mal darüber Gedanken zu machen und dann vielleicht mal mit einer kleineren Gruppe anzufangen und insbesondere die ich wirklich essentiell brauche und dann mal zu überlegen, wie funktioniert das denn? Die eingangs erwähnten Fehler vielleicht nicht zu machen und den Leuten dann auch zu erklären, was sie da eigentlich unterschreiben.
Hat es auch was mit, sag ich mal, langfristiger Loyalität, / Bindung zu tun? Ich kenne aus Silicon Valley die Situation, wo die Leute halt nicht kündigen, weil sie wissen, ihre Anteile sind noch nicht gewestet, selbst wenn sie dafür gar nicht mehr so richtig arbeiten. Aber jetzt für ein gebootstrapptes Startup, das sagt, ich möchte jemanden, der nicht gleich bei der nächstbesten Gelegenheit kündigt, sondern hier ein bisschen länger mithilft, ist das dafür machbar oder bringt das eher nichts?
Also das ist so die Grundannahme, die wir auch immer annehmen, dass alleine über das Vesting und über dieses Gefühl, dass du beteiligt bist, du die Leute auch langfristig halten kannst. Und wir haben uns relativ viel damit auch beschäftigt, was es da an Literatur gibt und Studien. Und es gibt zumindest eine ziemlich valide Studie zu Siemens. Die haben, gut, ist eine AG und ist börsennotiert, das heißt, das ist jederzeit ein Preis zur Belegschaftsaktie von der Uni Göttingen. Und die haben in der Tat festgestellt, dass wenn jemand die Aktien erwirbt, ein größeres Interesse an der Unternehmensentwicklung hat. Mhm. mehr teilnimmt an solchen Veranstaltungen, wo dann über die Aktie geredet wird, beziehungsweise wie ist das letzte Geschäftsjahr gewesen und so weiter. Und da scheint diese Bindungswirkung in der Tat da zu sein. Ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn du jetzt ein 5-Mann-, 10-Mann-Team bist, dass das als alleiniges Kit ausreicht. Ich glaube, dann da ist auch sehr viel Teamstimmung und Wertschätzung und so weiter. Wobei die Mitarbeiterbeteiligung ist für mich ein Teil der Wertschätzung. Und ich glaube auch, dieses Erziehen, wenn du den Leuten immer erklärst, was sie da eigentlich machen, dann wird dieses wirtschaftliche Denken, und das höre ich halt von ganz vielen Eigentümern, das ist eigentlich das, was jeder will. Ne, die Reisekosten nicht teuerste Hotel, weil das irgendwie jetzt gerade mal möglich ist und der Kunde bezahlt, sondern na, das geht vielleicht auch, privat schlafe ich auch auf der Couch, da reicht jetzt einfach ein einfaches Hotelzimmer auch. Muss ich mal erste Klasse Bahn fahren? Ach komm, privat fahre ich auch eine zweite Klasse und das kommt uns ja allen zugute. Das ist eigentlich das, was ich möchte.
Verstanden. Gut, bevor wir sozusagen mal ein bisschen technischer eintauchen und gucken, was für Optionen es überhaupt gibt, also Möglichkeiten, virtuell echt und so weiter, vielleicht aber noch mal eine bisschen praktischere Frage, die du sicher tausendmal schon kriegst. Wie hoch ist ein guter Optionspool oder Mitarbeiterbeteiligungspool? Und noch viel wichtiger, wie verteile ich den? Was kriegt der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin, der zweite, dritte, vierte und der 15.? Wie denke ich darüber, über diese Verteilungsfrage?
Ja, das ist eine super gute Frage, die meistens auch zu spät kommt. So. In der Regel sagen wir, so ein Initialpool liegt eben zwischen 5% und 10%. Warum? Weil die Bewertung ist ja zu Anfang noch relativ niedrig. Und je mehr du immer rausgibst, das weißt du selber am besten mit einigen Podcasts, die du schon gemacht hast, desto mehr fehlt dir hinterher beim Exit. Und du willst ja auch nicht, dass die initialen Gründer am Ende nur noch mit 2% dastehen und eigentlich gar nicht mehr motiviert sind, hier so ein Exit zu machen oder selber sich über den Tisch gezogen fühlen, weil nichts mehr bei mir rumkommt. Und genauso verhält es sich mit dem Anteilspool auch, wenn wir jetzt mal über virtuelle Anteile sprechen. Und natürlich ist man immer am Anfang ersucht, möglichst viel rauszugeben, weil irgendeiner sagt, ja, wenn ich 10% bekomme, dann komme ich. So, dann ist der Pool sofort ausgeschöpft und alle nachfolgenden Mitarbeiter sind nicht mehr drin. So, und deswegen hat sich so bewährt, was gebe ich in der Regel, was sehe ich in der Praxis? Ich lese viele solcher Verträge auch von Leuten, die 6-7-stellige Beträge dann auch bei einem Exit bekommen. Ist zugegebenermaßen in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen weniger geworden, aber davor war das gar nicht unüblich. Und die hatten im Schnitt zwischen 1% und 2%, waren dann aber schon irgendwo C-Level.
Also zwischen 1% und 2% zum Zeitpunkt des Signings und das wird dann gegebenenfalls verbessert durch die späteren Runden. Oder kriegen die dann nochmal sich Anteile später?
Nee, initial, was die initiale Zuteilung war, 1% bis 2%, weil immer wenn neues Geld reinkommt, partizipierst du ja auch bei der Verwässerung. Das muss man manchmal ein bisschen vorrechnen, weil jeder sagt immer, nee, ich will aber keine Verwässerung in meinen Verträgen. Da sage ich immer, das wird aber keiner unterschreiben. Warum solltest du besser gestellt werden als jeder andere Investor, der echtes Geld gibt?
Ja, verstanden. Du hast eben schon gesagt, bei virtuellen Anteilen im Nebensatz quasi, erklär doch mal ganz kurz den Unterschied. Was sind so die grundsätzlichen Modelle, kurz zusammengefasst, die es überhaupt gibt und was davon ist in der Praxis in Deutschland bei GmbHs am meisten verwendet?
Ja, also wir reden über die GmbH. Das heißt, das erste ist natürlich echte Anteile. Problem bei echten Anteilen ist, du musst bei jedem Mal mit Notarzwang zum Notar. Du kriegst die Anteile auch nicht schnell wieder zurück, wenn du sie zurückhaben möchtest, weil du musst ja nochmal wieder zum Notar. Du kannst dich trefflich über den Preis streiten, der dann dort zu verhandeln ist, wenn du die zurückkaufen möchtest, auch wenn du Vorkaufsrechte vereinbart hast, was eigentlich die Regel ist. So, und das ist alles andere als praktikabel, zumal wenn du dann vielleicht auch Mitarbeiter gewinnen willst, die so nach 6 Monaten, 12 Monaten, wo du feststellst, das war jetzt eigentlich nicht der richtige Mitarbeiter, nicht die richtige Mitarbeiterin, kulturell oder wie auch immer.
Kurz dazwischen gefragt, gibt es einen Fall, wo echte Anteile aber doch die bessere Lösung sind? Was weiß ich? Ja, vielleicht hast du da Beispiele. Eben nicht der Mitarbeiter, der potenziell noch gänzlich unbekannt ist, sondern was anderes.
Genau, also in der Regel sagen wir immer so, wenn du jemanden hast, der eigentlich mehr auf als Mitgründer agieren will oder den nächsten Schritt auf der Treppe macht, um dich wirklich vorwärts zu bringen. Und der dann so wichtig ist, dass du sagst, der soll ja auch agieren als Geschäftsführer in der GmbH und der soll natürlich auch richtig partizipieren. Da macht das Sinn. Ich sage mal, das sind maximal aber 1 bis 3 Leute. Und das nur kurz, um das abzuschließen, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Das wäre so ein klassischer Fall, wenn es dann schon Runden gab, wo man sagt, kann man mit Hurdle Shares, mit negativen Liquidationspräferenzen es so gestalten, dass es steuerlich dort an der Stelle überhaupt machbar ist, weil nichts ist schlimmer, wenn die erste Runde schon 10 Millionen erbracht hat, du hast 10% bekommen. Und
also da reden wir dann auch nicht mehr 1%, sondern das sind dann schon, jemand soll vernünftig beteiligt werden, eben nochmal als später dazukommender Co-Founder, vielleicht nicht mit der Hälfte, aber mit irgendwie so 10%. Okay.
Ja, da reden wir irgendwie so zwischen 5% und 25%.
Okay, also abgehakt, echte Anteile in den für normale Mitarbeiter eigentlich zu komplex, zu schwerfällig, zu wertvoll. Was gibt es noch für Möglichkeiten und was davon ist in der Praxis wirklich sozusagen benutzt?
Ja, also ich mache mal ein bisschen die Unterscheidung zwischen Startup, Scale-up und ich sag mal so klassisch.
Lass uns bei den Startups, den frühen Startups bleiben. Das ist hier unsere Fokusgruppe und da die Praxisfälle einfach betrachten.
Gut, dann lasse ich mal die stille Beteiligung und auch die Genussrechte aus, auch wenn ich ganz am Ende vielleicht nochmal was sage zu so einem Trend, den es da gibt. Da kommen im Grunde genommen 2, 3 Modelle in Frage, wobei, ich sag mal, das gängigste ist wirklich gerade schon von mir erwähnte virtuelle Optionsmodell, wo du einfach nur, ich sag mal, einen Vertrag aus der Tasche ziehst und an der Stelle dann sagst, hier Mitarbeiter, du bist beteiligt, da stehen bestimmte Klauseln drin, wie Vesting und Cliff und können wir gleich auch nochmal erläutern. Das Gleiche ist im Grunde genommen der ESOP. Der ESOP ist, und ich unterscheide da, ne, viel im Sprachgebrauch ist immer ESOP und VSOP wird immer komplett durcheinander gemixt. Für mich ganz sauber getrennt ist der ESOP ein Optionsvertrag wie der VSOP, der mich aber später berechtigt, echte Anteile zu bekommen. Das ist so ganz klassisch, was Aktiengesellschaften mit Top-Management machen, dass gesagt wird, heute ist unsere Bewertung 10 Millionen und du darfst kaufen für 10 Millionen oder beziehungsweise dann vielleicht umgerechnet 10 Euro pro Anteil, aber erst in 3, 4, 5 Jahren. Dann muss ich aber echtes Geld mitbringen. Und das ist der Unterschied zum virtuellen Modell.
Und das virtuelle Modell, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das, was die meisten Early-Stage-Startups einsetzen. Warum hat sich das in Deutschland so herauskristallisiert, dass das irgendwie am attraktivsten, praktikabelsten, realistischsten ist?
Ich glaube erstmal, weil Gründer untereinander sprechen und Gründerinnen und auch die GESI, also das German Standard Setting Institute, dort ja auch Verträge zur Verfügung stellt, die man sich einfach dann für lau unterziehen kann. Und das probieren halt auch viele. Ne? Also dieses ich mach's mal selbst, da spare ich mir viel Geld. Und dadurch, die zirkulieren die auch. Ne? Also was ich immer sehe, ja, das habe ich aber hier bekommen von dem. Und der sagt, der hat es bekommen von dem. Also es wird immer weitergereicht. Und dadurch ist es fast schon viral, dass diese Verträge...
Aber ich höre so ein bisschen raus, ganz optimal findest du das jetzt nicht?
Ich sag mal so, wenn ich Feenstaub hätte und mir was wünschen dürfte, dann finde ich eigentlich, so wie die Amerikaner, die ja oft auch immer herhalten, das machen, das Modell am besten, nämlich echte Anteile an einem Markt, der irgendwo vielleicht auch schon notiert wird oder in Zukunft notiert sein wird. Bei uns ist das halt sehr komplex, weil du gründest immer als GmbH. Ich habe erst 1, 2, 3 Mal gesehen, dass jemand als AG gründet, weil als AG kannst du dann auch Vorzugsaktien herausgeben. Es ist ganz klar, wie deine Stimmrechte sind und dass du die Dividende bekommst und du wirst behandelt wie jeder andere Investor auch. Und deswegen finde ich das eigentlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, das beste Modell. Und alles andere, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, sind für mich Krücken, um diese nicht existenten Kapitalmarkt und Möglichkeiten kostengünstig zu setzen.
Gut, aber jetzt hat ja die GmbH auch gewisse Vorteile im Fundraising. Gibt einige VCs, glaube ich, die auch gar nicht in AGs investieren. Insofern, gegeben der Tatsache, dass die deutschen GmbHs nun mal die Rechtsform der Wahl sind, wie macht man das jetzt genau mit BISOP? Also wie stellt man sich das überhaupt vor? Das hatte mich vor ein paar Jahren, dachte ich mir, wo stehen die dann eigentlich auf der Gesellschafterliste und so, bis mir dann klar wurde, die stehen gar nicht auf der Gesellschafterliste, die sind außerhalb, die werden zwar im Cap-Table, also der Excel-Datei, benannt, die sozusagen die Besitzverhältnisse erklärt, aber sie stehen gar nicht auf der Gesellschafterliste. Also erklär doch mal ganz kurz jetzt einfach, BISOP, der Klassiker für deutsche Startups, wie genau funktioniert das? Was sind da die Klauseln? Worauf muss ich achten, um meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen fairen Vertrag anbieten zu können, bei dem sie auch motiviert sind und nicht quasi es am Ende heißt, ach was, du hast diesen Punkt an mich gelesen, zu schade, aber du kriegst jetzt nichts.
Okay, also Warum findest du die nicht auf dem originären Cap-Table? Weil es ist Gesellschaftsrecht versus Vertragsrecht oder Privatrecht. Und das bedeutet, in der GmbH, in der AG hast du eigene Gesetze, die genau sagen, wer Gesellschafter ist, wie viel Einlage die zu erbringen haben und welche Rechte sich daraus ableiten. Bei dem VSOP machst du im Grunde genommen Vertrag, deswegen bist du hier im Privatrecht und das kannst du eigentlich mit jedem machen, es sei denn, du machst irgendwas Sittenwidriges. Und so ein VSOP hat im Grunde genommen drei Teile. Der erste Teil ist ein Gesellschafterbeschluss, dass alle Gesellschafter oder die Mehrheit der Gesellschafter, meistens 75%, sagen, ich stimme dem zu, dass wir virtuelle Anteile in Höhe von 10% unseres Kapitals dafür verwenden, Mitarbeiter und vielleicht Berater etc. zu beteiligen. Das machst du deswegen, weil wenn du das rausgibst, natürlich auch dein Exit-Erlös, deine Ausschüttung später geringer ist, als wenn du das nicht machen würdest. Es gibt eine Spezialität, manchmal sagen die Founder selber, ich übernehme das, nicht die Gesellschaft, gar nicht mal so unüblich. Sie sagen, wenn ich mal irgendwann 100% bekomme, ja, kriegen sie ja nicht mehr, weil da sind Investoren drin, aber die Investoren werden von dem VSOP nicht belastet, sondern nur, das geht nur auf Seiten der Founder. Das gibt es auch gar nicht.
Was gedeutet ist, also warum würde ein Founder das so machen? Oder worauf muss man achten, damit man das nicht aus Versehen untergejubelt bekommt von seinen Investoren?
Ja, das ist eher der zweite Punkt. Also warum sollte der das machen? Eigentlich ist das Teil der Verhandlung, wenn der Investor kommt und dann kommt der Investor und sagt, naja, aber da will ich nichts mit zu tun haben. Wenn du meinst, du müsstest die Mitarbeiter auch noch beteiligen, dann geht das auf deine Kappe. Und das wird oft gefordert, aber da kann man ruhig mal sich gerade machen und sagen, aber Moment, ohne meine Mitarbeiter werden wir diesen gemeinsamen Erfolg nicht erreichen. Warum soll das allein zu unseren Lasten gehen, die wir mal gegründet haben? Das ist genauso euer Risiko wie unseres. Aber das hängt immer so ein bisschen davon an, ob du vielleicht mit dem Rücken zur Wand stehst, jetzt ganz dringend Geld brauchst und ja, ist reine Verhandlung.
Also merke quasi, in einer vernünftigen Verhandlung mit einem Investor sollte man als Gründer sagen, klar machen, wir hören Optionspool, einen virtuellen Anteilspool. Wir, wo wir jetzt Post-Money vielleicht noch 70% der Firma halten, übernehmen 70% und ihr übernehmt 30%, sozusagen jeder gibt da entsprechend pro Rata ab, statt dass es nur auf die Gründer abgewälzt wird.
Genau, nur dass es dann bei 100% in dem Unternehmen selber liegt. Das heißt, das wird ja hinterher jetzt nicht zu weit ausholen, aber wird ja so verbucht, dass Personalaufwand ist. Und nicht wie beim Founder irgendwie eine Ausschüttung, die Kapitalerträge sind. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung.
Aber wie ist das praktisch? Jetzt nur mal für mich tatsächlich, weil ich das nicht weiß. Die Firma wird verkauft. Ist der Tag X gekommen, mal vereinfacht gesagt, 50% der Anteile sind noch bei den Foundern, 50% nach ein paar Runden sind bei Investoren, der Käufer überweist 100 Millionen Euro und dann gibt es noch diese VSOP. Wer bezahlt dann eigentlich was an wen, wenn du jetzt sagst, das ist ein Firmenposten?
Das ist eine super interessante Frage. Wie wird es technisch abgebildet? Also du kannst natürlich sagen, okay, das Geld kommt ja, diese 100 Millionen kommen ja nach den Anteilen nur beim echten Gesellschafter an, nämlich bei den Foundern und bei den Investoren. In die müssten es dann zurück überweisen an die GmbH. Die GmbH wird es an die Mitarbeiter überweisen. Weil das ja so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche ist, ist das meistens so geregelt, dass das schon im Kaufpreis von den 100 Millionen werden jetzt vielleicht schon mal 10 Millionen abgezogen, ne, weil in der Übernahme überweist dann einfach der Investor.
Okay, der Käufer überweist dann an die Firma zahlt es an die Mitarbeiter aus. Weil man ja schon weiß, wie viele Anteile man ausgegeben hat, kann man das vorher berechnen. Apropos Anteile ausgeben, ich glaube, eine typische Unklarheit ist auch, dass wenn man den Optionspool geschaffen hat, dass das Geld dann auch sofort schon weg ist. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Nur wenn man dann diese Anteile auch wirklich zuweist jemandem, dann sind die entsprechend weg. Wie funktioniert das genau? Oder kann das eben auch sein, dass so ein Optionspool nur halb ausgenutzt bleibt?
Ja, absolut. Also wir sind ja doch bei diesem ersten Teil, diesem Gesellschafterbeschluss, wer was bekommen soll. Und dann habe ich jetzt mal diese 10% Anteile geschafft. Also ganz tief reingehen, ich sage mal Brutto- und Netto-Methode, also entweder sagst du, die 2500 Anteile, wenn ich jetzt noch für 25.000 Stammkapital ausgehe, die kommen on top, dann hast du natürlich irgendwie 27.000 und dann sind es noch nicht ganz 10%, sondern genau, dann hast du halt auch nur noch 9,09% und solche Scherze, aber dann hättest du erstmal, das wäre für mich die Brutto-Methode und netto wäre, du behandelst es immer noch so, als wären es 25.000. Ich sage mal, die Brutto-Methode ist einfacher für solche Beispiele. Das ist auch eigentlich die gängigere. Jetzt habe ich da 2.500 Anteile und die sind ja noch nicht ausgegeben. Das heißt, kommt heute der Exit, dann passiert nichts und dann gibt es auch keine Verteilung an die Mitarbeiter. So, habe ich einen Anteil ausgegeben, einen Phantom Stock oder Virtual Option, dann habe ich halt den Exit-Erlös durch 25.001 und nicht durch 27.500, weil die sind ja noch gar nicht wirksam geworden. Das ist im Grunde genommen.
Okay, also das heißt praktisch, man in dem Gesellschafterbeschluss sichert man sich erstmal den Fakt, dass man bis zu 2.500 Anteile ausgeben will, aber die eigentliche Verteilung kann man dann, muss man nicht instant machen, sondern die kann man auch über Monate strecken und womöglich auch einfach gar nicht alles ausgeben, sondern das ist dann diskretionär für die Gründergeschäftsführer.
Solltest du auch so tun, das ist ja eingangs zu den größten Fehlern, dass du nicht alles sofort ausgibst, sondern auch ein bisschen vorplanst, wie viel brauche ich eigentlich und dann auch mal so ein bisschen vorkalkulieren, wie wird denn die Bewertung nach 2 oder 3 Jahren sein und wie viel kann ich dann eigentlich überhaupt noch ausgeben?
Gut, und jetzt packe ich also meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin diesen Vertrag auf den Tisch, entweder von Gessi oder, wie du sagst, besser was Individuelles, vielleicht mit Unterstützung von einem Profi. Was sind die wichtigen Terms, die ich als Founder verstehen muss, damit ich es dann der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter erklären kann, was da die wirtschaftlichen Dinge drin sind?
So, jetzt kriegst du diese anderen beiden Teile. Und das eine, was du immer kriegst, sind die Optionsbedingungen. Da steht dann zum Beispiel drin, wie so ein Vesting überhaupt aussieht. Also sind es 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre.
Und Vesting heißt einmal zu verdienende Anteile quasi.
Genau, wenn du, ich sag mal, heute startest, oder sagen wir mal morgen startest, weil morgen ist der erste, dann hast du in einem Monat praktisch ein 36. dir verdient. Meistens ist das aber nicht so. Meistens steht noch ein Cliff drin. Der Cliff sagt, naja, ich weiß ja doch gar nicht, ob die Leute so performen, wie sie sollen. Also nehme ich 6 Monate, Klammer auf, Probezeit, Klammer zu. Oder meistens gängig 12 Monate Cliff rein. Das heißt, geht jemand vor diesen 12 Monaten, kriegt er nichts, obwohl er ja eigentlich schon 12/36 verdient hätte.
Wenn es nicht geht, also kann ich den auch einfach kündigen unter den Kündigungsbedingungen und so weiter. Aber dann geht er auf leer aus.
Das spielt für den Cliff erstmal keine Rolle. Der Cliff ist unabhängig, ob du Good Leaver oder Bad Leaver, das sind beiden Begriffe, erkläre ich gerne auch noch, bist. Ich wollte nur sagen, nach dem 13. Monat kriegst du dann schlagartig 13/36. Und du fängst nicht erst dann an mit dem Vesting, sondern dir wird alles gegeben, was du eigentlich schon hattest, weil du bist ja dann ein vollwertiger Mitarbeiter, der den Cliff überschritten hat. So, was passiert, wenn du gekündigt wirst? Also dann sagt man immer der Bad Leaver. Der Bad Leaver ist jemand, der außerordentlich gekündigt werden kann, weil er, ich sag mal, in die Kasse gegriffen hat. Oder sich bei der Weihnachtsfeier nicht so richtig gut benommen hat. Oder den Chef
blau. Ja, oder in der Probezeit womöglich einfach nicht die beste Performance gebracht hat. Ist das dann auch Bad
Leaver? Probezeit spielt
richtig, eine Rolle. Ich könnte ja als Mitarbeiter denken, jetzt habe ich hier, verdiene ich mir hier Anteile und dann werde ich aber in der Probezeit gekündigt und komme sozusagen ohne Job, mit wenig Gehalt und jetzt auch noch nicht mal Anteile raus. Aber das ist das Risiko, was die Mitarbeiter tatsächlich haben. Oder umgedreht, so kann man als Founder wirklich sicherstellen, dass man Leute, die eigentlich doch nicht zum Unternehmen passen, dann nicht mit Anteilen da sitzen und die Hand aufhalten quasi beim Exit.
Genau, das ist sozusagen der Cliff, da verbaust du den ein. Wenn du jetzt, bin mir nicht ganz sicher, es fehlt noch viel an Rechtsprechung auf dem Gebiet, aber da können wir auch mal kurz bleiben, weil da gab es ja Anfang dieses Jahres ein Urteil, was ziemlich entscheidend ist für viele Verträge. Und das betrifft den Good Leaver. Bislang war es so, dass der Good Leaver vielleicht auch drinstehen hatte, wenn du zur Konkurrenz wechselst oder wenn du selber kündigst, bekommst du nichts. Dagegen hat jemand geklagt und hat im Grunde genommen vorm Bundesarbeitsgericht, also viel höher geht es dann jetzt auch nicht mehr, Recht bekommen, gesagt, naja, Moment, ihr habt dort sozusagen AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, da darf nichts drinstehen, was überraschend ist und letztendlich ist das, was ihr hier macht, nichts anderes als eine Bonuszahlung in Vorgriff auf irgendeine Zahlung in Zukunft und wenn ihr jetzt einfach kündigt oder er kündigt, dann verfällt das nicht, weil die Bonuszahlung ist aus der Vergangenheit. So, und das hat viele geschockt. Uns nicht, weil wir haben unsere Verträge immer schon so ausgestaltet, weil wir gesagt haben, das ist einfach ein Gebot der Fairness, dass wenn jemand dann den Cliff überschritten hat, dass er auch drin stehen bleibt. Ab und zu, ich berate ja viele Unternehmen, habe ich auch mal gesagt, ja gut, ihr könnt das natürlich reinschreiben in die Verträge, aber ich warne euch aber jetzt schon mal vor, wenn irgendwann dann ein Urteil kommt, könnt ihr damit auf die Schnauze fliegen. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ist aber genau so gekommen. Und die Lösung ist gleich mitgeliefert worden, die haben wir zum Glück auch schon vorgedacht, nämlich du kannst scheinbar, so wie die Urteilsbegründung ist, wieder abschmelzen, wenn du über den gleichen Zeitraum abschmelzt wie mindestens über den gleichen Zeitraum, wie das Vesting war. Das heißt, das ist 36 Monate Vesting, der Mitarbeiter kündigt, also 36 Anteile, dann sind es nochmal 36, also in einem Monat nach seiner Kündigung sind es noch 35, 34 und so weiter. Und das akzeptiert das Gericht, weil es sagt, okay, das ist ja fair. Und das war auch immer unsere Begründung, weil wenn jemand, ich sag mal, 3 Jahre weg ist und du machst einen kompletten Pivot in deinem Startup, dann was hat der da noch an Wertbeitrag geleistet? Und das ist eigentlich für mich eine ganz gute
Begründung. Okay, verstanden. Also damit wir jetzt langsam uns einem runden Abschluss entgegenbewegen, wir haben jetzt also VISOP besprochen, die grundsätzlich die übliche Form sind in Deutschland. Es gibt das Thema Vesting, es gibt das Thema Good Leaver, Bad Leaver. Was muss man als Founder noch beachten, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wenn man genau sowas einführen will? Was fehlt uns jetzt noch?
Ja, ich habe auch gerade mit Schrecken festgestellt, wie wenig Zeit wir nur noch haben. Also 2 Dinge noch. Du kannst in diese Verträge auch reinschreiben, dass sie ausschüttungsberechtigt sind oder nur auf einen Exit verzieren. Das finde ich mal ganz wichtig, wenn jemand sagt, Bootstrap, ich weiß gar nicht, ob ich einen Exit mache. Wenn ich mal ausschütte, sollen meine Mitarbeiter auch partizipieren. Und du hast diesen dritten Teil, das, was ein Mitarbeiter bekommt. Natürlich wirst du, wenn du eben jemanden abwirbst, der wirklich Know-how mitbringt, nicht einen Cliff um den Hals hängen, sondern sagen, okay, für dich in den speziellen Bedingungen des Mitarbeiters, dieses dritte Teil, schließe ich ein paar Dinge aus. Dem, worüber wir nicht gesprochen haben, hier steht auch ein Price, ein Strike-Price in diesen Verträgen. Und das ist immer, und darauf musst du achten als Founder, das ist nicht immer 1 Euro, sondern je älter das Unternehmen ist und je mehr Etappen ihr schon gemacht habt, desto größer wird natürlich der Wert des Unternehmens. Und deswegen passt ihr natürlich auch diesen Strike-Preis mit jeder Runde an oder vielleicht auch zwischenzeitlich, wenn ihr keine Runde gemacht habt, aber Meilensteine erreicht habt.
Was bedeutet Strike-Price genau? Was ist das?
Also, wenn jetzt ein Exit kommt, und du rechnest jetzt Anteile durch Exit-Erlös und da steht jetzt 1.000. Und jetzt steht, der Strike-Preis sagt, was wird abgezogen? Sagen wir mal 100. Dann kriegt der Mitarbeiter 900 ausgezahlt oder derjenige, der so...
Weil das die Wertsteigerung war.
Weil das die Wertsteigerung ist, du würdest eigentlich den Mitarbeiter immer zu dem, ähnlich wie bei der echten Aktie, was ich eben eingangs erklärt habe, wenn du heute den Aktienkurs hast, dann sagst du dem Manager, in 5 Jahren kannst du zu diesem Kurs kaufen. Und dann hoffentlich hat sich der Wert verzehnfacht, verzwanzigfacht, verhundertfacht. Und dann ist das nur die Differenz, die du als Cash aufs Konto bekommst.
Also es bedeutet, wenn ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt einsteige und ich kriege, was weiß ich, 1%, angenommen, das wäre, ich bin wirklich eine wichtige Person, kriege selbst in der späten Runde noch 1%. Und 2 Jahre später wird es verkauft, bin ich jetzt nicht automatisch gleich Millionär, sondern wenn sich in einem Jahr oder in diesen 2 Jahren die Bewertung nur verdreifacht hat, dann kriege ich auch nur ein Vergleichs-, also nur Teil dieser Wertsteigerung, nicht gleich 1% von dem gesamten Exit-Erlös.
Exakt so. Es sei nur verhandelt.
Und wie ist es, wenn man sehr früh einsteigt, also sozusagen vor einer Finanzierungsrunde und vor einer Pre-Seed-Runde gibt es noch keinen Preis? Da kann man, einigt man sich dann doch tatsächlich auf 1 Euro nominal, so wie die Founder, oder nimmt man da einen fiktiven Wert, der irgendwie ein bisschen höher ist? Oder wie ist es, wenn der Optionspool direkt nach der ersten Finanzierungsrunde stattgefunden hat und da ist womöglich schon eine 5 Millionen Bewertung festgelegt? Also was ist da in der Praxis besonders üblich, wenn es sehr früh passiert?
Sehr früh ist in der Tat, dass du dann sagst, okay, das ist dieser 1 Euro wie der Founder auch. Das ist eigentlich so das Gängigste, vielleicht manchmal aber auch, weil man gar nicht daran gedacht hat, dass man mal so nach 1-2 Jahren selber mal kalkuliert, was wäre denn heute so eine Bewertung? So, da kann man ja auch Wertfindungsklauseln, das empfehle ich auch immer zu machen, weil du musst ja auch immer noch sehen, gerade mit dem Urteil jetzt, wenn ein Mitarbeiter geht, musst du dem ja irgendwie eine Kompensation eventuell auch zahlen. Bei echten Anteilen, bei virtuellen kannst du stehen lassen. Das ist nicht ganz so problematisch, aber nichtsdestotrotz, darüber sollte man sich Gedanken machen. Wenn die Runde dann da war, dann hast du ja einen Wert. Der Wert wird auch steuerrechtlich herangezogen, wenn man jetzt über echte Anteile spricht und der nicht älter als 12 Monate ist.
Okay, ja. Also nur noch mal für mich zum Verständnis, zur Wiederholung. Wenn ich jetzt gerade die Angel-Runde gemacht habe, 500.000 Euro, 4 Millionen Bewertung, was ist eigentlich jetzt okay? Was ist, wenn ich jetzt Wandeldarlehen hatte und ich habe formell keine Bewertung, sondern nur ein Cap? Nochmal, dann erkläre ich dann meinen Mitarbeitern, du hast jetzt wirklich 2% und du profitierst sozusagen voll zwischen 1 Euro und dem Wert von immer, oder nehme ich dann pro Anteil schon einen Wert von Strike Price von 250 oder was auch immer Euro dann an?
Das ist ja das Schöne im Vertragsrecht, du bist da vollkommen frei, was du jetzt machst. Aber ich würde dann sagen, wenn es nach der Angel-Runde war, würde ich auch die Bewertung der Angels genauso heranziehen. Ich würde dann auch den Cap genauso bei den Mitarbeitern akzeptieren. Ich sage, warum sollten die jetzt mehr zahlen als das, was Leute von extern kommen? Aber das ist ein Gebot der Fairness, das muss jeder für sich entscheiden. Und am Ende steht ja auch ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die nur kommt, vielleicht ins Unternehmen, wenn das attraktiv
ist. Das belegt ja, sage ich mal, nochmal deine initiale Aussage, nicht einfach nur einen Vertrag runterladen, ausfüllen nach sozusagen bestem Wissen und Gewissen und ChatGPT, sondern wirklich, man muss es strategisch angehen, man muss sich das gut überlegen, wissen, was man eigentlich ausfüllt und dann auch den Leuten tatsächlich erklären können, weil die wissen es im Zweifelsfall noch viel weniger und dass die dann nicht überrascht sind. Was? Ich dachte, ich besitze 2% von allem. Dabei sind es nur 2% von der Wertsteigerung zwischen damals und jetzt.
Also ich bin ja ein totaler Freund von DIY, do it yourself, gerade wenn man wenig Geld hat. Aber bitte informiert euch vorher. Jetzt ein bisschen zum Ende hin auch. Guckt mal bei Davicon, was da auf der Seite steht. Da steht ganz, ganz viel, was ich heute erzählt habe. Noch viel, viel mehr, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben. Es gibt den Davicon CFO Insights Podcast. Da habe ich sogar eine eigene Session. Da gibt es eine eigene Playlist nur zur Mitarbeiterbeteiligung. Von schlecht aufgenommenen Folgen von ganz am Anfang bis super aufgenommenen Folgen am Ende, weil die Mikros immer besser geworden sind. Und dass wir, da will ich jetzt gar nichts verkaufen, aber Finshare haben wir damals gegründet, weil ich diese Transparenz beim Mitarbeiter herstellen will. Man sieht dann halt, dann kann der Mitarbeiter sich auch einloggen und sieht Monat für Monat, wo steht er eigentlich, kann unterschiedliche Bewertungen hinterlegen und in Echtzeit sieht er sofort, was ist eigentlich, wenn ich bis zum Ende da bleibe. Da stehen jetzt vielleicht nur 2.000 Euro, aber eigentlich, wenn ich bis zum Ende bleibe, sind das schon 20. Und wenn wir jetzt die nächste Runde noch machen, sind das schon 200.000. Und das ist doch was ich dann auch im Mitarbeitergespräch mal zeigen möchte und fühlen möchte. Und deswegen guckt euch das gerne auch
an. Ja, also die Kommunikation davon, wo stehen wir eigentlich gerade, Transparenz für die Mitarbeiter, dass die nicht nur dieses Papier in der Schublade haben, sondern leben und vielleicht wie so ein bisschen mitfiebern, wie der Kurs hochgeht. Und wie Sie wissen, wir haben die letzten 3 Monate ordentlich geackert. Und dank der jetzigen, des Meilensteins oder der neuen Finanzierungsrunde ist jetzt auch mein Anteil hier entsprechend wertvoller geworden. Ich sehe das fort, ist ein wichtiger Teil, den man nicht ignorieren sollte als Founder, um das eigentlich gewünschte Ziel zu erreichen. Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und wie du gesagt hast, alle, die sich mehr dafür interessieren, einfach mal in den Blog und den Podcast schauen von dir, wenn ihr jetzt dabei wart. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen was gebracht. Und in dem Sinne wünschen wir noch einen wunderschönen Nachmittag und alles Gute beim Startup-Bauen.
Vielen Dank.